herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Das Saxophon verbinden ja die meisten von uns mit Jazz und sehen vor ihrem geistigen Auge einen Musiker in der typischen Saxophonhaltung nachts allein unter der Laterne spielen. Sie widerlegt dieses Klischee und spielt Werke aus dem Barock, der Romantik und der Klassik. Und das so gut wie keine sonst. Star-Saxophonistin Asia Fateva. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Freut uns sehr. Und schön, dass du die Instrumente auch mitgebracht hast. Das sind ja beides Saxophone. Man hat immer das klassische Bild vom Saxophon, aber auch das ist ein Saxophon.
Ich glaube, das richtige Saxophon ist nicht mal dabei. Ich glaube, das Bild, das man hat, ist eher Tenorsaxophon mit so einem gebogenen S-Bogen Hals. Und ich habe heute Alt und Sopran mit.
Gut, und wir spielen, oder du spielst nachher mit dem?
Mit dem Alt.
Okay. Du hast einen ungewöhnlichen Nachnamen, Fateva, und das kommt daher, dass du Russin bist, also eigentlich Ukrainerin. Du sprichst Russisch, der Vater Ukrainer, die Mutter Russin. Das ist natürlich eine Situation wahrscheinlich im Moment, die für euch ganz besonders ist politisch. Wir sprechen aber erst später darüber. Brauchst du jetzt noch nicht. Wir haben extra vorher ein bisschen geredet und hast du gesagt, das ist ein eher anstrengendes Thema, ne, für euch gerade. Also von daher die Musik. Du wirst beim Schleswig-Holstein Musikfestival mitmachen. Bist schon ein bisschen aufgeregt?
Oh ja, genau. Ja? Countdown läuft.
Wie lange noch?
Zwei Wochen.
Ja. Musst du noch üben oder hast du schon alles
üben muss man
parat?
Auf jeden Fall. Ja, ja, proben dann zusammen und eben dann das letzte kreieren. Magic.
Wie, ganz am Schluss kommt der Magic Glow. Aber wie viel übst du am Tag?
Ach, unterschiedlich. Auf jeden Fall mit all den Reisen und so weiter ist man sehr glücklich, wenn man jeden Tag so 2-3 Stunden hat. Mhm. Ab und zu mehr, ab und zu weniger.
Und sind das dann hauptsächlich Fingerübungen, Atemübungen?
Nein, das sind, glaube ich, eher Stücke, aber auch wichtig, seinen Klang immer wieder zu finden und sich zu finden. Deswegen ist man dann flexibel, was man gerade an dem Moment braucht.
Kieler Woche, schon mal da gewesen?
Asia? Noch nicht, nein.
Du bist jetzt seit 20 Jahren in Norddeutschland und hast es noch nicht nach Kiel geschafft.
Doch, aber nicht in der Woche.
Nicht zur Kieler Woche, aber Ostsee-Fan bist du schon, ne?
Auf jeden Fall, ja, ja, das ist ganz.
Fährst du manchmal so am Wochenende, schaffst du es, um dich zu erholen, dort
beim
spazieren zu gehen?
Musikerwochenende sind unterschiedlich, an unterschiedlichen Wochentagen, aber auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, dann diese frische Luft, das gibt so viel Kraft.
Ich habe gerade schon gesehen, du bist die ganze Zeit schon so ein bisschen am dich bewegen und einschwingen. Sind es so Lockerungsübungen, weil du gleich auch bei uns auftrittst?
Ja, oder generell so. Ich glaube, man braucht seinen Körper zum Resonanz erzeugen, auch zum Klingen. Und deswegen ist es immer so ein.
Was sind das für Übungen, die du dann machst? So vor dem Konzert? Bisschen Schultern?
Ja, schon wie Lockerung und dann gerne atmen und dann. Ah, gähnen ist immer gut, ja.
Genau. Oh ja. Gut, können Sie auch gerne mitmachen zu Hause am Sofa. Hilft bestimmt auch, wenn man einfach einen ganzen Tag sich nicht richtig bewegt hat, mal so kurz durchdehnen. Star-Saxophonistin und Porträtkünstlerin des diesjährigen Schleswig-Holstein-Musikfestivals, Asia Fateva, ist heute unser Gast und Andreas Moll gibt dir den Ton an.
Das Saxophon, ein amerikanisches Jazzinstrument. Denkste, das Saxophon wurde in Paris erfunden, für die klassische Musik. Asia Fateva spielt gegen alle Klischees an und beweist eindrucksvoll, wie toll das Saxophon klingt. In der Klassik, nicht nur im Jazz.
Ich liebe Jazz und kann beides vertreten, aber als ich jung war, hat mich das ziemlich stark verletzt. Ich war deswegen so trotzig und nur klassisch sehr, sehr eng.
Das Saxophon, ihr Tor zur Welt. Asia Fateva, Kosmopolitin des Klangs, ausgezeichnet mit dem Echo Klassik, Professorin an der Hamburger Musikhochschule. Geboren auf der Krim, spielt Asia erst Klavier, bis ihr Vater sich ein Saxophon kauft. Ihr erster Ton darauf verzaubert sie und sie hört nie wieder auf zu spielen, begeistert von klein auf. Und Asia wird bis heute bewundert. Sie ist als Porträtkünstlerin der Star auf dem Schleswig-Holstein Musikfestival 2024. Begeisternd, lebensfroh, virtuos. Saxophonistin Asia Fateva.
Schön, noch so ein kleiner Tusch am Ende. Sieht aber auch toll aus, weil es auch so ungewöhnlich ist als Solokünstlerin mit Orchester, mit Saxophon, ne?
Nicht für mich.
Nicht für dich, wenn du da bist, nicht. Aber ansonsten sieht man es eben nicht so oft in der Klassik.
Ja, tatsächlich, weil das Instrument so jung ist und noch in der Klassik nicht geboren war, als alles schon da war. Ja. Beethoven abgeschlossen sozusagen, das Orchester. Und dann plötzlich kommt so ein Kind zur Welt, das Saxophon mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten. Und es dauert, bis es seinen Weg findet.
Wann ist die Geburt des Saxophons gewesen?
Ja, Mitte des 19. Jahrhunderts.
Also 1876 oder sowas. Und zwar nicht in Amerika, was man vielleicht denken könnte, sondern in Belgien.
Genau, in Belgien, sogar in Paris hat er das patentiert.
Ja.
Und das ist Zeit der Industrialisierung, wo alles besser, schneller sein sollte. Und dann deswegen dachte er, okay, verbessere das Orchester von tiefen Instrumenten. Bis zum Horn gab es keine Brücke sozusagen. Deswegen erfindet er sowas, was genauso stark ist wie ein Brassinstrument, virtuos wie ein Holzblasinstrument und ausdrucksvoll wie ein Streich, also eine perfekte Mischung.
Also im Grunde so ein Universalinstrument, wunderbar einzusetzen. Das Problem war nur, dass die ganzen klassischen Komponisten ihre Stücke schon geschrieben hatten ohne das Saxophon.
Ja, es kam gut an in der Opernwelt. Es gab einige wirklich Opern, wo Saxophon präsent war, aber dann gab es 20. Jahrhundert mit der Geschichte, wo Saxophon wirklich in eine Schublade dann geschoben war, ganz typisch, dann Jazzklänge, Tanzmusik, schmutzig, verboten. Und nach diesem Verboten entsteht wirklich nur ein einseitiges Bild.
Mhm. Ja, die meisten verbinden Saxophon mit Jazz. Und siehst du dich ein bisschen auch als Botschafterin für das Instrument, dass du sagst, es ist auch ein Klassikinstrument?
Als ich Studentin war, ja. Jetzt inzwischen kann ich wirklich alles genießen, alle die Facetten, weil das Instrument so reich ist. Und ich glaube, letztendlich liegt es an der Person, so Geschmack auszutoben. Und bei mir jetzt ist die Phase wirklich, wo ich eben zeigen wollte, ja, das geht und diese Kombination. Und vielleicht ist das auch schön. Und dann, das macht sehr viel Spaß.
Das heißt, man kann im Prinzip jedes Popstück klassisch interpretieren, arrangieren mit Saxophon, könnte man?
Ja, die Idee war so mit der Barockmusik, denn damals vor 300 Jahren war das auch in gewisse Popmusik.
Ja. Ja,
und deswegen war die Idee, ja, wir kombinieren das, wie läuft's und hat super funktioniert.
Ja, sagen ja viele, Mozart zum Beispiel wäre der größte Popstar seiner Zeit, allen anderen Popstars weit voraus gewesen. Du spielst jetzt mit dem Saxophon auf dem Schleswig-Holstein Musikfestival und du bist dort Porträtkünstlerin. Was genau heißt das?
Freiheit! Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Carte Blanche, was ich bekommen habe. Ja. Ich dürfte mich wirklich austoben und ausprobieren und das Vertrauen, was man bekommen hat, die Sachen vorzuschlagen. Und es wurde akzeptiert, weil bei Konzerten ist oft, man muss Veranstalter überzeugen. Mhm. Und da müsste ich das überhaupt nicht machen. Und deswegen habe ich so die Kombinationen vor allem ausprobiert, wie mit Drehlei, Vibraphon und Cello oder mit Vokalensemble oder mit barocker Besetzung, was wirklich nicht so typisch für das Saxophon ist. Und diese schöne, zerbrechliche Seite, was man von dem Instrument noch nicht wirklich kennt.
Das heißt, du spielst ganz unterschiedliche Konzerte in ganz unterschiedlichen Formationen mit unterschiedlichen Ensembles oder Orchester. Wann geht es denn für dich los?
Ja, genau, in 2 Wochen mit Proben und dann 11. Juli.
11. Juli.
Genau, ist das erste Konzert und dann wirklich...
Das ist hier in Hamburg, das erste?
Nee, ja, in der Nikolaikirche in Hamburg mit in der Vokalensemble. Und dann jede Woche 2 Konzerte mit verschiedenen Programmen. Selber schuld.
Ja, das ist viel. Und vor allem, wenn du sagst, immer was anderes, musst du ja viel im Kopf haben. Ne? Ja. Und dann das Rumreisen. Und natürlich, wenn du Porträtkünstlerin, wollen wahrscheinlich alle auch mit dir reden, von dir ein Interview machen. Also das wird wahrscheinlich eine sehr turbulente 8 Wochen jetzt während des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Aber du warst ja schon da. Also für dich nicht neu.
Ja, mehrmals, aber nicht so angespannt mit 2 Konzerte pro Woche. Wirklich. Mhm. Und das ist so ein Fokus, was man als Musiker wirklich wie ein Challenge nimmt.
Das glaube ich. Und vor allem auch die Orte. Ne? Ist es denn was anderes, wenn man zum Beispiel im Kuhstall spielt, als in einer großen klassischen Konzerthalle?
Ja, das ist absolut zauberhaft, denn man hört die Geräusche der Natur, man sieht auch Natur, man riecht ab und zu die Natur und dieses Erlebnis des Gemeinsamen, das ist wirklich ganz wunderbar und wenn das Wetter auch mitmacht, dann umso schöner ist es.
Also fürs Wetter drücken wir die Daumen. Also in 2 Wochen geht's los, hast du gesagt. Dann wird wieder in ganz Schleswig-Holstein Musik gemacht und sogar kurz hinter der Grenze in Dänemark. Und der Schwerpunkt Klassik, aber es gibt auch Pop, Jazz, Konzerte, Theateraufführungen und auch Lesungen. Also ganz großes, buntes, breites Programm. Und Markenzeichen des Festivals ist ja seit rund 40 Jahren, gibt's das jetzt, die besonderen Spielorte. Und Andreas Moll stimmt schon mal ein.
Hier spielt die Musik, in der Kulturwerft Golan in Lübeck. Wo früher Schiffe gebaut wurden, heißt es in diesem Sommer Moin Venedig, Dolce Vita. Den Städteschwerpunkt hat er ausgewählt, Festivalintendant Christian Kuhnt.
Wir kennen alle die Eisdielen Venezia und wir bringen italienischen Genuss nach Norddeutschland und natürlich auch Sonne. Wir glauben ganz fest daran, dass die Wahl unserer Städteschwerpunkt auch das Klima beeinflussen können. Und dementsprechend wollten wir jetzt mal in den Süden schauen.
Und sie hat das Programm entwickelt. Hanna Bregler, die Fagottistin und Festivalmanagerin, schwört auf den Resonanzraum der Kulturwerft.
Man kann quasi noch das Schiffsöl riechen, wie hier die Schiffe gebaut wurden. Und hier finden unsere Konzerte statt.
Auch Asja Fateyeva hat die Akustik hier schon mit ihrem Saxophon getestet und genossen. Festivalbesucher erwartet hier vieles.
Von einer Lesung mit Akkordeon im ganz intimen Raum bis hin zu richtig Jazzrausch-Big-Band, zu der man tanzt, und richtig Techno-Beats kommen, dass die Backsteinwände wackeln.
Weiter zur nächsten Station des Schleswig-Holstein-Musikfestivals mit Spielstätten von Dänemark bis Niedersachsen. Wir sind in der Neustädter Bucht, auf dem Gut Hasselburg, wo Sommerkonzerte seit langem gelebt werden.
Gut Hasselburg, eine der ältesten und ersten Spielstätten des Festivals. Hier wurde Klassik in Scheunen quasi erfunden.
Unter dem Holzgebälk der redgedeckten Scheune geht's besonders stimmungsvoll zu. Dieses Jahr auch venezianisch.
Auf dieser Bühne wird Asja Fateyeva stehen und zusammen mit Avi Avital und dem Venice Barock Orchester die vier Jahreszeiten von Vivaldi spielen. Und über den ganzen Sommer finden hier verschiedene Konzerte statt.
Ungewöhnliche Klänge, bunt und viel mehr als Klassik. Ob auf der Bühne oder auf der Wiese, hier wird gespielt. Ein Festival sommerlich, hörens- und sehenswert. Am anderen Ende des Gutsgeländes das Herrenhaus. Bühne für berühmte Künstler und solche auf dem Weg dahin.
Hier finden zum Beispiel Abschlusskonzerte der Meisterkurse statt oder ein Klavierabend diesen Sommer. Und auch schon Stars wie Daniel Hope oder Sol Gabetta haben hier ganz klein angefangen.
Exklusiv öffnet uns Hanna Bregler die Tür zur Bühne, auf der schon so manche Karriere begann. Weiter geht's zur Kathedrale des Klangs beim Schleswig-Holstein Musikfestival.
Der Dom zu Lübeck darf natürlich in keinem Sommer fehlen als Spielort. Und wegen der phänomenalen Akustik muss man immer schauen, was legt man da rein.
Immer auch das Festivalorchester. Zusammen mit Dirigenten und Solisten von Weltrang. Das Schleswig-Holstein-Musikfestival mit Sitz in Lübeck, sommerlicher Genuss und ein Musikerlebnis.
Wir haben jetzt nicht unbedingt einen Johann Sebastian Bach oder einen Wolfgang Amadeus Mozart hervorgebracht. Wir sind gerne Bühne für die Kunst.
Und auch wir sind gerne die Bühne für die Kunst. Und auch wir sind ein ganz besonderer Ort für die Künstler, in diesem Fall Künstlerin. Asja Fateyeva ist auf der DAS-Bühne und wartet darauf zu spielen. Spielt sich schon die ganze Zeit ein. Und jetzt hören wir mal, Asja, was du mitgebracht hast. Bitte schön.
Thank you.
Schön, das musst du uns jetzt verraten, was das war. Für mich hörte sich das ganz modern an.
Ja, war das Ding so modern? Das war schon vor 100 Jahren.
Nee.
Caprice en forme de valse,
ja,
von Paul Bono.
Also französisch.
Genau, und aber wirklich auch Jazzharmonie angehaut. Deswegen, ja, finde ich es sehr spannend, dass man kaum unterscheiden kann, letztendlich harmonisch. Ganze 20. Jahrhundert, Klassik und Jazz, sie haben sich gegenseitig so beeinflusst.
Ja.
Ravel und Gershwin gegenseitig. Deswegen, diese Trennung muss vielleicht gar nicht sein.
Wie anstrengend ist für dich, so ein Stück zu spielen? Weil ich merke, dass du schon ein bisschen auch noch Luft holst. Und du bist ja auch sehr bewegt beim Spielen.
Ja.
Also wie anstrengend ist das?
Eigentlich umgekehrt. Man findet sich gerade. Mhm. Man findet gerade Spaß daran. Und man denkt, ach, das ist, jetzt bin ich in meinem Körper zusammen. Ja. Also eigentlich ist es ein Genuss.
Sehr schön. Und diese französische Interpretation von französischen Komponisten, die spielt ja auch auf deinem Album eine große Rolle. Warum dieser Faible fürs Französische?
Tja, weil es da Wiege des Instruments ist, weil es da geboren wurde und vielleicht die längste Traditionen auch sind fürs Instrument. Deswegen kann man sagen, dass es, da kann man fast den Draht von Antoine-Joseph Sack, dem Erfinder, verfolgen. Denn er war der Erste, der das Instrument unterrichtet hat. Ein Pariser Konservatoire. Und vielleicht hat er so einige Komponisten inspiriert zu schreiben.
Ja.
Dann gab es die Klasse, also eine Schließung der Klasse, gab es lange Zeit, 60 Jahre lang, gar kein Saxophon in der Konservatoire. Und dann langsam wieder. Und das heißt, also, da ist die Tradition noch lebendig.
Also Antoine Sax wie Saxophon, also ist praktisch nach ihm, hat er das Instrument, was er selbst entwickelt und erfunden hat, benannt.
Ja, genau, Antoine ganz Sachs. Bescheiden. Ja, ja.
Sehr bescheiden, aber dann ist ja klar, da weiß man, wo es herkommt. Und auf deinem neuen Album spielst du aber nicht wie jetzt bei uns solo, sondern mit Orchester.
Ja, das Spannende ist daran, To the Muse heißt mein neues Album und ich wollte diese Gegend von Provence beleuchten. Und es gibt Stücke solistisch mit Orchester, mein Lieblingskonzert von Henri Tomasi, Tableau de Provence von einer Paul Maurice, einer Komponistin. Aber auch dazu habe ich so eine Band gegründet mit eben Drehleier, Cello und Vibraphon.
Ah, extra gegründet für dieses Album.
Mhm. Ja, ja. Und die Stücke wurden auch von Bouvigue dafür arrangiert, die Troubadour-Gesänge. Aber es klingt nach frei improvisierter Musik, die leicht mittelalterlich inspiriert ist.
Mhm.
Und die Klänge finde ich wirklich sehr spannend. Sie heilen so, weil die Mischung von Drehleier, Vibraphon und Saxophon dazu, es entsteht sowas.
Also Drehleier und Vibraphon, das hat dann wahrscheinlich so ein bisschen sphärische Klänge.
Absolut.
Auch, ne?
Genau das.
Troubadour, hast du gerade gesagt, ist ja eine Figur, die auch im Mittelalter eine große Rolle gespielt hat, ne?
Das sind die ersten kreativen Dichter, kann man sagen, die dann Italien inspiriert haben. Und Dichtung, was wir haben von Petrarca und so weiter, wurden dann später dadurch entstanden sozusagen. Mhm. Das ist wirklich unsere Wurzeln auch von Europa.
Also dein Album auf jeden Fall hörenswert, weil es auch mal anders ist und weil man das Saxophon eben, was ja auch dein Wunsch ist oder sogar deine Mission, wie wir gerade gesagt haben, dass man das einfach mal anders wahrnimmt und sieht, welche Bandbreite dahinter steckt. Vielleicht kannst du uns noch mal den Unterschied in den Klängen zeigen, indem du vielleicht in beide mal mit beiden dasselbe spielst, sodass wir hören, was der Unterschied ist im Klang.
Ja, vielleicht kann man das auch wirklich mit Stimmen vergleichen. Ja. In der Chor kennt man Sopran, Alt, Tenor, Bariton.
Ja, also die Frauen- und Männerstimmen.
Genau, und das ist so die mittleren. Das ist so Mezzosopran und Sopran, was ich jetzt habe. Und das wäre so diese Lage. Und da geht es ein bisschen höher.
Ah ja.
Etwas höher.
Ist es für dich gleich, welches du spielst, oder ist es unterschiedlich? Weil ich glaube, die Griffe sind ja dieselben, ne?
Die Griffe sind dieselben, aber Größe des Mundstücks ganz anders und verschiedene Blätter. Und da ist man wirklich ständig beschäftigt, so gute Blätter auszusuchen und dann die zu gut zu bewahren.
Welches spielst du denn am liebsten von denen? Es gibt ja insgesamt vier, ne?
Ja. So wie, welches Kind liebt am meisten?
Also je nachdem, was erforderlich ist. Hier sehen wir auch nochmal alle vier.
Ja.
Da sehen wir auch die besondere S-Form vom Tenorsaxophon, so der Klassiker, ne?
Ja, ja. Also wir sehen sogar 5 Mesopraninen dazu, aber es gibt sogar 7.
Ah.
Ja. Man kann es erweitern, noch nach oben und weiter nach unten. Und wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Ich finde die Ergänzung gut und dann irgendwann greife ich zu Tenor, Bariton und seltener. Ja. Aber macht auch Spaß. Genau, die Spannbreite.
Also hätte ich jetzt gedacht, wenn du jetzt die Chance hast und sagst, ich kann nur eins mitnehmen, nimmst du also vielleicht dann doch Tenorsaxophon mit, weil du damit auch wahrscheinlich die meisten, die größte Bandbreite hast, ne?
Ah, ich würde, ich glaube, ich fahre Sopran bevorzugen.
Ah, okay.
Weil ich diese Reihen mag.
Sehr schön, auf jeden Fall. Konzerte an Orte bringen, wo sonst keine Musik erklingt. Das war ja die Idee des Schleswig-Holsteins Musikfestivals, aber auch die Idee schon des weltberühmten Geigers Yehudi Menuhin. 1977 hat er in England die gemeinnützige Organisation Live Music Now gegründet. Und seither spielen Musiker in Gefängnissen, Krankenhäusern, Altenheimen. Vor allem aber fördert die Organisation den Nachwuchs. Katrin Brinkmann.
Letzte Probe vor ihrem Auftritt. 3 junge Klassiktalente der Musikhochschule Hannover und Stipendiaten von Live Music Now. Ein Verein, der den Nachwuchs fördert. Janice van Roy ist angehende Sopranistin, geboren in Namibia.
Ich möchte eine große Karriere auf der Bühne in Europa, in Amerika, also Metropolitan hoffentlich in Zukunft. Und dann später dann wieder unterrichten, weil in Namibia gibt es nicht viele klassische Musiklehrerinnen.
Ein Leben ohne Klassik, auch für Kommilitonin Gabriella Guilfoyle aus den USA, unvorstellbar.
Es hat irgendwie alles, ganz viel Drama, ganz viel diese menschliche Emotion, die Tiefe der Gefühle, die wir empfinden können.
Auch Florian Albrecht, ein musikalisch hochbegabtes Nachwuchstalent mit Stipendium.
Diese Förderung ist extrem wichtig, gerade für uns Studierende, denn die Auftrittsmöglichkeiten als Pianist sind doch sehr, sehr selten. Es ist gut, dass es bei Live Music Now die Möglichkeit gibt, vor Publikum zu spielen.
Heute in einem jüdischen Seniorenheim in Hannover. Die Idee von Live Music Now, gegründet vom Geigenvirtuosen Yehudi Menuhin, Musik an Orte zu bringen, die fernab von den großen Konzertsälen liegen.
Wir haben nicht diese Anonymität, die uns denn die Opernbühne zum Beispiel verleiht. Wir sind sehr nah dran und wir wissen sofort, ob es den Menschen gefällt oder nicht. Das ist ganz besonders.
Live Music Now.
Musikprofessorin Elena Levit begrüßt auf Russisch die Sowjetunion, einst die Heimat der meisten Bewohner des Lola-Fischel-Hauses. Musik als universelle Sprache. Das Katzenduett des italienischen Komponisten Rossini versteht jeder der Senioren. Musik als willkommene Abwechslung zum Alltag eines Seniorenheims. Auch wenn das Publikum ein eher kleiner Kreis ist, die Stipendiaten gewinnen mit jedem Auftritt mehr Routine. Janice van Roy kennt auch schon die großen Bühnen. Madame Butterfly gehört zu ihrem festen Repertoire. Das Konzert, ein buntes Klassik-Potpourri, das den Zuhörerinnen sichtbar ans Herz geht.
Musik ist für mich jetzt alles.
Solche Stunde, das ist wirklich ein Geschenk.
Und was nimmt der junge Klassik-Nachwuchs heute mit?
Es ist, finde ich, immer schön, auch die Rückmeldung zu bekommen, dass ich Leute mit meiner Begeisterung angesteckt habe für die Musik.
Wenn sie klatschen oder nicht, ich habe gelernt, was wichtig ist, ist, dass wir hier sind und wir wissen, dass es eine Wirkung hat.
Mit so einem Publikum ist es, ich gebe ein bisschen mehr, weil es ist ein Geschenk oder es fühlt sich wie ein Geschenk. Und das ist eine große, große Freude für mich.
Egal ob jung oder schon etwas betagter, Musik verbindet die Herzen aller Generationen.
Oh, schön, ne? Geht einem richtig das Herz auf. Aber Musik verbindet, ist sicherlich auch deine Erfahrung. Inwiefern?
Ja, absolut. Als ich nach Deutschland kam, konnte ich nicht wirklich die Sprache. Aber beim Musizieren habe ich mich wie zu Hause, wie immer gefühlt. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen der Verbundenheit.
Ist auch ein Stück Heimat dann in dem Moment gewesen, wahrscheinlich, ja, weil du es mitgebracht hast, die Bühne, du hast es mitgebracht von der Krim. Du bist 1990 geboren und vor 34 Jahren auf der Krim. Und welche Kindheitserinnerungen hast du jetzt noch? Was ist dir noch so ganz präsent und wie kam überhaupt die Musik in euer oder in dein Leben?
Zu Hause gab es viel Musik, denn mein Vater hat musiziert. Mhm. Er war ehemaliger Fußballspieler beruflich, konnte nicht Noten lesen, aber hat nach Gehör so immer wieder und glaube ich jetzt weiter, spielt auch im Klavier und so. Kann ich mich erinnern, dass ich auf seinem Schoß saß und es war immer Klaviermusik da. Und ich hatte Glück mit meiner Lehrerin immer, sowohl bei Klavierlehrerin als auch danach mit Saxophonlehrerin. Deswegen, also Musik war ein großer Teil meines Lebens, aber auch die Natur. Mhm. Meer, Möwen, Sonne, ja, und dann viel Musik.
Deine Eltern, deine Mutter hat gerne Musik gehört, aber nicht Musik gemacht. Und dein Vater hatte ein gutes Gehör, aber war eigentlich auch Autodidakt, ne?
Absolut.
Und wollten die dann, dass die Tochter es eben so richtig von der Pike auf lernt und richtig lernt und nicht nur wie sie ein Gehör dafür entwickelt, sondern auch die Fähigkeit, es selbst zu spielen?
Ja, das ist eigentlich ein schöner, naiver Traum in dem Sinne, dass Musik was, ja, himmlisches Tolles ist, das stimmt auch, aber harter Beruf, würde ich sagen. Und dann mit Saxophon noch lustiger, denn wie gesagt, in der Klassik ist es wirklich so ein bisschen Outsider, man muss es schaffen noch, den Weg. Aber sie dachten, es ist ganz normal. Und deswegen dachten sie, okay, dieser Weg zum Saxophon ist auch ganz normal, so wie Geige, Cello. Und ich war nicht bewahrt, dass, also wenn sie Musiker wären, würden sie sagen, nein, geht gar nicht, musst du aufhören. Aber so wusste ich nicht, dass es nicht geht und jetzt zu spät.
Ist ja auch lustig, wie das Saxophon überhaupt in euer Leben kam, in eure Familie, denn du hast Klavier gespielt und der Vater hat irgendwann mal ein Saxophon nach Hause gebracht, weil er dachte, okay, vielleicht ist das was für ihn. Und da hast du eigentlich die Liebe zum Saxophon entdeckt. Wie war das?
Ja, das war sein Traum, das Instrument zu lernen. Und dann habe ich ausprobiert. Ich fand das lustig. Damals war ein Tenorsaxophon, ich war fast 10 Jahre alt, ja, reingepustet. Und das war so ein Wow-Erlebnis. Toll, mit Luft kann man so laut spielen und sofort kommt der Klang. Und ich glaube, das war ein so körperliches, sinnliches Erlebnis des Klangs. Ja. Mit Vibrationen, würde ich sagen, Resonanz in dem Körper. Und ich war überzeugt, dass das will ich machen.
Und dann hast du auch tatsächlich deine Klavierlehrerin zur Saxophonlehrerin gemacht oder war das dann eine andere?
Einfach eine andere. Ich habe gewechselt. Wir haben sogar Stadt gewechselt von Kertsch zu Simferopol, weil da die tolle Lehrerin war, die jetzt lustigerweise seit mehr als 20 Jahren in Lübeck lehrt, ja, wo wir Teamteaching machen. Und diesen Zufällen bin ich so dankbar. So besser könnte es nicht geben.
Das heißt, ihr wart Schülerin, Lehrerin und jetzt seid ihr im Grunde beide Hochschulprofessorinnen auf Augenhöhe. Ja. Und sie möchte dir auch gerne mal was sagen.
Liebe Asia, ich kenne dich schon seit deiner Kindheit. Es war mir eine große Freude, dich zu unterrichten, als du noch klein warst. Über jeden Wettbewerb, den du gewonnen hast, habe ich mich sehr gefreut. Nun unterrichten wir gemeinsam hier an der Musikhochschule Lübeck. Ich bin sehr stolz darauf, dass du zur Professorin an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ernannt wurdest. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, Gute und viel Erfolg bei all deinen Vorhaben. Wir sehen uns bald in Lübeck.
Das war eine Überraschung. Hat sie dir nichts gesagt?
Nein.
Gut.
Das ist wahnsinnig.
Ja, aber dann merkt man auch, sie ist auch stolz, ne? Weil es ist ja auch toll, was aus dir geworden ist. Und das hast du ja auch ihr zu verdanken.
Absolut. Also danke für diese schöne Überraschung.
Da sieht man auch immer, wie wichtig es einfach ist, gute Lehrer zu finden früh, die einem den Spaß bringen mit dem Instrument und ihm nicht verderben. Kann ja auch passieren. Ja. Und du bist ja dann nach Moskau mit deiner Mutter, weil es dann irgendwann, das war zu gut und es gab keine Lehrerin mehr. Und dann seid ihr 1500 Kilometer nach Moskau gezogen, nur du und deine Mama, Papa und Schwester auf der Krim gelassen, nur damit du das Instrument besser lernst, ne?
Ja, das war eine Leidenschaft, das ging so natürlich und gut und ich muss meinen Eltern wirklich danken, dass sie diesen Schritt gemacht haben. Und so waren wir 2 Jahre lang tatsächlich in Moskau nur mit meiner Mutter, weil eben das war eine Zwischenstation vor, ja, Deutschland. Lilia war dann schon in Deutschland, aber wir waren dann 15 Jahren gar nicht verbunden, jetzt nur die letzten paar Jahren. Und genau, aber ich bin auch sehr dankbar dieser Zeit, denn das war die Lehrerin von ihr auch, ja, die Madame Saxophon sozusagen. Und es war tolle Zeit, dann habe ich in Gnesen Schule, war ich da sehr aktiv mit vielen Musikern zusammen. Wir haben viel musiziert, viel gereist. Und so, ich glaube, das hat mich so infiziert, das weiterzumachen, weiterzutreiben.
Ja, und ihr seid dann nach Deutschland gegangen, 2005 war das. Das ist also noch lange vor der Annexion und so. Es war einfach, warum war das damals bei deinen Eltern? Weil sie wollten, dass du noch eine bessere Ausbildung kriegst? Oder was war der Grund?
Ja, das war schon damals so unstabil bei uns. Das war Orange Revolution zu der Zeit, als wir ausgereist sind. Und es war schon so, glaube ich, schon damals konnte man spüren, ja, die Umstellung ist da. Und für stabilere, bessere Zukunft anscheinend, ja. Ja. Mhm. Großer Schritt.
Und jetzt kommt ihr als Familie nach Deutschland, nach Hamburg. Und du zum ersten Mal in dieser Stadt. Was hast du gedacht? Wie hast du dich gefühlt?
Nicht ganz wohl, weil es gab kein Saxophon in der Hochschule. Mhm. Und ich müsste sofort nach Köln gehen und da müsste ich eben alleine getrennt sein. Ich bin sehr dankbar auch meinem Professor dort. Es war eine wunderbare Zeit. Aber mit Hamburg war das so ein bisschen keine Freundschaft, würde ich sagen. Lange Zeit nicht.
Warum?
Das Wetter war nicht so toll und eben kein Saxophon. Ich konnte an der Hochschule überhaupt nicht ankommen. Ich konnte das nicht studieren. Und das war eben für mich alles. Das war meine Luft. Und in Köln war ich sofort Jungstudentin dann und parallel zur Schule gegangen. Aber nur in der Hochschule habe ich mich zu Hause als eine Oase gefühlt.
Ja, das ist ja auch besonders, dass der Kölner Professor dich im Grunde als Pflegekind, sagt man dann, übernommen, adoptiert, angenommen hat. Mhm. Und du mit 15 dann, auch erstaunlich, dass du schon so früh weg in einem fremden Land, dessen Sprache du nicht wirklich gesprochen hast, du musstest Deutsch ja auch erst lernen, dann in Köln warst und des Instruments wegen in einer völlig fremden Familie auch gelebt hast, ne?
Also ja, es ist ein großer Schritt wirklich, aber dafür habe ich ein Jahr gespart. Ich musste nicht noch ein Jahr länger zur Schule, dann mit 17 habe ich angefangen zu studieren. Und für mich damals ein Jahr, das war eine Ewigkeit. Und jetzt verstehe ich vielleicht, ja.
Aber wirklich besonders, hast du noch Kontakt zu dem Professor?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben zusammen in Aliage, in seinem Quintett, war ich da zusammen. Ich habe ein Album mit Sabine Mai gemacht, genau. Und jetzt kommt ein Wiedersehen bei Schleswig-Holstein.
Ach schön.
Im August, ja.
Ja, und du bist dann zurück nach Hamburg und jetzt eben hier auch seit 2 Monaten. Herzlichen Glückwunsch, Professorin an der Hamburger Hochschule, also nicht nur in Lübeck, sondern auch in Hamburg. Noch mal kurz zur politischen Situation, weil das ja bei euch wirklich eine interessante Konstellation ist, aber eine, die eigentlich recht normal ist. Dein Vater eben Ukrainer, deine Mutter Russin und beide auf der Krim gelebt als Familie. Und du hast, wie du gerade ja auch erzählt hast, in Moskau studiert, von der Krim nach Moskau. Das war völlig normal, dass auch die Musiker in der Ukraine, in Russland waren und dann eben jetzt dieser Angriffskrieg von Russland. Wie habt ihr das hier wahrgenommen? Und habt ihr noch viel Bezug zur Krim?
Nicht so viel, beziehungsweise weniger, weil meine Oma verstorben ist. Mhm. Aber meine Tante ist noch da. Und natürlich haben wir ganz viel Angst um sie, weil sie wohnt da bei der Brücke, was immer wieder ja, bombardiert wird, also gesprengt wird. Und ich sehe da keine gute Lösung. Also Hauptsache, dass es Frieden dann passiert. Und ich weiß nicht, ob eine diplomatische Lösung möglich wäre, aber das würde mir so stark wünschen. Mhm. Weil die Menschen sind, ich glaube, die Menschen verstehen einander doch gut und sie unterstützen einander, egal welche Nationen. Es geht wirklich um Menschen und es müssen nicht so viele sterben. Das tut weh.
Und ich finde gerade auch, wenn man sich eure Familie anschaut, dann versteht man auch, wie viele es solcher Familien und Konstellationen da gibt, wo eben Russen und Ukrainer beide in einer Familie sind und jetzt auf einmal eben bekriegen sich die zwei.
Wir müssen uns Gedanken machen, auch als Musiker hoffentlich, wie wir danach die Zeit leben. Mhm. Es ist ja, es gab den Zweiten Weltkrieg und danach haben wir geschafft, eben diese Freundschaft. Wir verstehen einander sehr gut, alle Nationen. Und es war eine tolle Zeit und ich glaube, das müssen wir wirklich bewusst jetzt uns werden. Wie schaffen wir diese Brücke
absolut
mit Frieden mit allen Nationen wieder? Mhm.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, auch deine Eltern sind ja auch immer noch in Norddeutschland, ne? Dass ihr natürlich einen ganz anderen Blick noch mal darauf habt, weil das ist eure Heimat. Und die Krim muss ja auch ein wahnsinnig schöner Landstrich sein. Ihr habt, glaube ich, früher hieß es immer so die Côte d'Azur der Ukraine, ne?
Ja, 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 absolut, weil es war auch lange Zeit griechisch sozusagen, damals Antike. Ja, in Kertsch gab es 5 Namen, man sieht diese Akropolis und so weiter, die Geschichte ist so reich. Dann gab es Osmanerrepublik, dann gab es ganz russische Empire. Mhm. Es gab immer wieder Kriege um diese ganz schönen Stückchen Erde, weil es so beliebt war mit 2 Meeren und ja, bester Ort. Mhm.
Und dann kann ich mir auch vorstellen, warum, wenn du nach Hamburg kommst, grau, mittlerweile finde ich, ist das Wetter ja besser als vor 20 Jahren, aber und du kommst von, aus einer Gegend, wo eben 300 Tage im Jahr die Sonne scheint.
Ne? Jetzt fühle ich mich wirklich
jetzt fühlst du dich wohl und angekommen, ja. Sehr schön. Wir haben vorhin schon gesehen, für Musik ist man nie zu alt, Musik verbindet. Und so gibt es denn auch in Hamburg einen sehr erfolgreichen Chor, Ü70, der Heaven Can Wait, der Himmel kann warten Chor. Und gerade sucht man dort Verstärkung und Marie-Theresa Lazer war für uns beim Casting dabei.
Und die Chöre singen für dich.
Das ist der Traum, dabei zu sein im Heaven Can Wait Chor, der mittlerweile richtig große Hallen füllt und jetzt aber dringend Nachwuchs braucht. Monika und Peter haben sich für das Casting beworben, nachdem sie den Dokumentarfilm und ein Konzert gesehen haben.
Das finde ich so toll, dass man nicht im Alter irgendwo am Sofa versinkt, sondern tatsächlich so etwas tut und macht und sein Leben noch mal in die Hand nimmt.
Dass jemand auf diese Idee gekommen ist, für älter werdende oder alte Menschen sowas zu machen, dass das Leben noch jetzt nicht zu Ende ist, dass es weitergeht.
Im Chor werden Poplieder gesungen, die Hits der Enkel.
Ich bin Dieter Bohlen, hallo. Scherz.
Chorleiter Jan-Christoph Scheibe bildet gemeinsam mit Silvia und Hans-Jürgen aus dem Chor die Jury.
Also wichtig ist jetzt, es gibt jetzt kein richtig oder falsch.
Nein,
ne?
Nein.
Also,
nee, ich will probieren, es aber so, dass ich es wenigstens selber hören mag.
Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja.
Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist.
Kannst du vielleicht, wenn du die Strophe singst, noch irgendjemanden visualisieren, dem du das wirklich sagen willst?
Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. Sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt.
Wie gut, dass dein Mann nicht dabei war.
17 Bewerber hat die Jury für heute eingeladen. Mindestalter 70 Jahre. Gesucht Solisten.
For some reason I can't explain. Once you go, there was never an honest word. And that was when I ruled.
Ja, cool. Also du warst, also jeder Ton war richtig. Du bedienst den Rhythmus gerade so.
Ja.
Ja, du singst so, I used to rule the world. Ich übertreibe, aber das ist schon da. Das ist alles schon da. Was noch nicht da ist, ist die Aristokratie. Was noch nicht da ist, I used to rule the world. So ein Casting ist natürlich immer ungerecht, weil natürlich man immer nur einen Teil der Talente sieht, die Leute haben. Und wir ja auch mal irgendwie alle angefangen haben. Und der Chor war vor 11 Jahren auch noch deutlich anders.
Ich hatte ja vor 10 Jahren schon davon gehört. Da habe ich gesagt, oh, das ist toll und sind die wunderbar und da muss ich unbedingt hin. Aber leider war ich ja noch zu jung.
Seit 2 Jahren singt Marion in der Heaven Can Wait Akademie, der Nachwuchsschmiede. Nicht automatisch ein Freifahrtschein für den Hauptchor. Auch sie muss heute überzeugen.
Wir waren 2 hammerkrasse Typen. 2, wie es die nur einmal gab. Früher waren wir doch unsterblich. Jetzt stehst du mit einem Bein im Grab.
Ich fand das gut, weil du hast jetzt, die Strophe war sehr aufmunternd. Ich fand den Refrain ein bisschen unsensibel.
Nimm dir das Leben und gib's nie wieder her. Denn wenn man es mal braucht, dann findet's man zu schwer.
Alle 3 haben es geschafft, den Sprung in den Heaven Can Wait Chor. Und es soll noch ein Casting geben, damit dieser Chor noch viele Jahre die Hallen füllt.
Ich finde das so mutig. Vielen Dank. Also Casting, ich meine, du weißt, das ist ja schon an sich eine unglaublich aufregende Situation. Und dann noch zu erlauben, dass wir mit der Kamera dabei sind. Also vielen, vielen Dank und Glückwunsch, dass alle 3 es geschafft haben. Und mit dem Chor ist ja auch besonders zu spielen oder zu arbeiten. Du trittst ja auch mit Chor jetzt auf, ne?
Ja, das wird ein Erlebnis. Wir wollen Renaissance-Musik dann mit Saxophon noch dazu erweitern. Und es gibt auch eine neue Komposition, das für uns geschrieben wird. Und das ist eine wirklich Uraufführung dann.
Und ich finde es auch mal toll, dann die ganzen Stimmen in einem Raum. Du bist mit dem Vokalensemble, ne? Die waren auch schon hier, waren wir auch sehr beeindruckt. Ja. Also liebe Grüße nach da. wenn man Musik macht wie du, hast du immer Musik auch im Kopf? Also wenn du irgendwo bist oder in der U-Bahn oder so, hast du Musik im Kopf?
Ja, also ich glaube, wir sind wirklich Opfer. Und dem, was man übt, das bleibt ein paar Tage lang drin. Deswegen muss man, glaube ich, sehr gut überlegen, was man an Repertoire auswählt. Das war mein letzter Gedanke. Denn man lebt das wirklich dann Tag und Nacht weiter. Man erweitert. Dieses Üben hört nie auf. Weil dieses Drinhören und darüber nachdenken ist genauso effektiv, würde ich sagen, wie am Instrument zu sein.
Machst du da auch manchmal so Trockenübungen?
Ja, auch.
Und dann ist dein Mann auch noch Musiker.
Ja.
Pianist. Das heißt, macht ihr zu Hause auch Hausmusik?
Nein, nicht wirklich, nein. Ich glaube, jeder braucht so seine Ruhe und wir versuchen auch nicht zu viel zusammen zu spielen, genau. Ja, um länger als Paar bleiben zu können.
Ja, meinst
meine
du,
Theorie.
Meinst du, das wäre schwierig, wenn man viel zusammen Musik macht?
Ich glaube, es könnte auch schwierig werden. Ja. Genau. Ich glaube, man braucht so eigene Luft und eigene Zeit. Und dann ab und zu doch zusammen Musik zu machen, fände ich erfrischend. Aber ich glaube, wir haben eher verschiedene Wege. Mhm. Und dieses ab und zu ist schön.
Und zu Hause hat dann jeder einen Raum, wo er Musik macht? Oder macht ihr, du darfst morgens, ich mache abends, weil jeder einen anderen Biorhythmus hat? Wie macht ihr das?
Ja, also es gäbe theoretisch einen Raum, aber ich nehme den größeren. nein, wir können auch tauschen. Ja. Und oft auch an der Hochschule, da man wirklich doch unterrichtet, es passt gerade so, dass wir uns abwechseln. Mhm. Und mit dem Kind sowieso muss man sich...
Ja, das Schöne ist, ihr habt zusammen ein Kind und ihr habt das perfekte Timing geschafft. Ihr habt euer Kind in der Corona-Zeit bekommen. Ja. Also als sowieso für euch wenig zu tun war, bis gar nichts, konntet ihr euch ums Kind kümmern. War das so geplant?
Es war nicht aus Langeweile, sondern ich war schon am vierten Monat schwanger, als es losging. Deswegen, es war ein absolutes Geschenk, diese Ruhe, fast 2 Jahre mit einem Kind zu sein. Jetzt, also es wäre wirklich viel, viel hektischer, würde ich sagen.
Und merkst du da auch schon eine Begabung?
Ach, wir versuchen das wirklich gar nicht zu forcieren, beziehungsweise wir wollen nicht unbedingt, dass unser Sohn Musiker wird. Mal schauen, natürlich, man wird alles unterstützen, aber nicht so, dass unbedingt die Dynastie weit entsteht und das gar nicht. Also ganz, ganz entspannt und mal schauen.
Ja, weil du weißt ja auch, wie es ist. Du hast ja eine ungewöhnliche, wir haben ja gerade über deine Biografie gesprochen, eine ungewöhnliche Jugend. Eine andere Teenagerzeit als die meisten von uns. War viel geprägt eben für die Musik nach Moskau, nach Köln, nach Hamburg. Bedauerst du das manchmal? Hast du das Gefühl, du hast was verpasst, was andere erleben vielleicht?
Nein, das überhaupt nicht. Ich habe versucht, damals zu zweifeln, ging nicht. Also ich wurde wirklich bestätigt, das ist meins. Es ist mir genauso wichtig wie Leben, wie Luft. Das ist wirklich ein Teil von mir. Aber es war wirklich lange Zeit Leistungssport, muss ich sagen, mit diesen Wettbewerben und so weiter. Und dann jetzt seit einigen Jahren die Crossover-Projekte, was ich mehr und mehr für mich entdecke, das ist eher so, sich zu finden, sich zu verstehen, auch als Persönlichkeit, ist ein Prozess, sich zu entwickeln. Und ich glaube auch, die Hochschule hat es auch beeinflusst, mit Jazz Hold und mit Wolf Kerschock, mit tollen Leuten da.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du uns so viel Freude machst mit deiner Musik. Man kann dich, wie gesagt, hören, entweder wenn man zu Hause die CD einlegt oder jetzt auf dem Schleswig-Holstein Musikfestival. Wir drücken dir und allen anderen ganz fest die Daumen. Ist ja leider schon fast alles ausverkauft, aber vielleicht gibt es noch eine Karte. Danke vielmals. Danke. Und morgen kommt die Schauspielerin Kirsten Nehberg. Freuen wir uns auch sehr. Ihnen schönen Abend. Tschüss, schönen Samstag. Ciao.
Vielen Dank.
Danke, gerne.